Deutschlandfunk Kultur Freispiel.
Hallo und herzlich willkommen zu unseren Podcast-Gesprächen mit ausgewählten Experten, die unsere Hörspielserie Sauerei begleiten. Bei der Sauerei geht es um das Thema Fleisch im Allgemeinen und Besonderen. Wir erzählen im Hörspiel die Familiengeschichte eines Schweinemastbetriebs in drei Generationen. In den Interviews stellen wir vertiefende Fragen an Expertinnen und Experten. Und wir sind Marie-Louise Görke und Matthias Pusch. Zusammen sind wir Serotonin. In dieser Folge sprechen wir mit Benedikt Bösel. Er züchtet Rinde auf seinem Gut und will durch seine besondere Form der Freilandhaltung den Brandenburger Boden vor Verkarstung bewahren und wieder fruchtbar machen.
Wir sind zu Gast bei Benedikt Bösel von Gut und Bösel. Der nicht immer Landwirt war, oder? Er ist studierter Agrarökonom, habe ich gelesen, und war im Investmentbanking tätig. Nach der Finanzkrise Berater für Agrar-Startups. Jetzt ist er selbst Landwirt und verfolgt einen Ansatz, den er Beyond Farming nennt. Was bedeutet das?
Also unter Beyond Farming steht eigentlich der Glauben, dass die Landwirtschaft eben viel, viel mehr ist als nur Primärproduktion. Sondern die Landwirtschaft ist für uns im Grunde genommen der Schlüssel, um die großen Probleme unserer Zeit zu lösen. Dabei denke ich speziell an Biodiversität, Gesundheit, Klimaanpassung, die Entwicklung ländlicher Räume, aber natürlich insbesondere auch in weniger entwickelten Ländern das Thema Bildung. Und so versuchen wir uns im Grunde genommen unter anderem auch dafür einzusetzen, dass eben der Respekt vor der Arbeit von Landwirten und Landwirtinnen und auch die Wertschätzung für diese Arbeit entsprechend wächst und tatsächlich auch, was die politischen, die wissenschaftlichen und auch, ich sag mal, die finanziellen Zusammenhänge angeht, ein anderer Fokus auf die Bedeutung von Landwirtschaft in allen ihren Funktionen gelenkt wird.
Was heißt das konkret? Wir haben uns ja gerade ein bisschen was angeguckt. Die Rinder, die Sie hier halten, und die werden, haben Sie gesagt, in Freihaltung parzelliert gehalten. Warum und wozu dient das?
Der Hintergrund ist, dass die Kuh im Grunde genommen in der Lage ist, über ihre natürliche Art und Weise, wie sie in ein Ökosystem eingreifen, beziehungsweise wie sie sich in einem Ökosystem auswirkt, in der Lage ist, eben tatsächlich Kohlenstoff aufzubauen, Biodiversität aufzubauen, auch die Artenvielfalt von unterschiedlichen Pflanzen und aber auch Tieren unterhalb und wie oberhalb des Bodens eben zu beeinflussen und für uns eben ein ganz zentrales Instrument eigentlich auch den Nährstoffkreislauf zu schließen. Das heißt, die Kuh wird ja häufig als Klimakillerin dargestellt, was natürlich absoluter Blödsinn ist. Die Menschen, die dieses System entsprechend entwickelt haben, sind natürlich das Problem, nicht die Kuh. Wir verdanken der Kuh im Grunde genommen die Entstehung der heutigen Welt, wie wir sie kennen. Und die Kuh ist tatsächlich eine unserer besten Möglichkeiten, eigentlich gegen den Klimawandel vorzugehen, insbesondere auch was das Kühlen des Planeten angeht.
Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen genauer beleuchten. Ich habe eigentlich gedacht, die Kuh ist der Klimakiller Nummer eins. Fleisch essen trägt zur Klimakatastrophe bei. Es ist besser, es sozusagen mindestens mal zurückzufahren, wenn nicht gar ganz aufzugeben. Jetzt sagen Sie, die Kuh ist nicht der Klimakiller, sondern schützt das Klima. Das muss, glaube ich, erklärt werden.
Wieso? Naja, ist natürlich ein kompliziertes Thema, auch insbesondere emotional natürlich belegt, aus unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Tatsache ist erstmal als Grundverständnis eine ganz einfache Rechnung. Die ist natürlich auch jetzt stark vereinfacht. Aber ich glaube, sie gilt einigermaßen, auch wenn sie vereinfacht ist. Wenn wir Nahrung produzieren, entziehen wir über die Ernte der Nahrung Nährstoffe. Das heißt, ob ich jetzt Gemüse anbaue oder ob ich Getreide anbaue oder was auch immer, wenn ich das ernte, entnehme ich dem Boden im Grunde genommen diese Nährstoffe. Wenn der Boden in seiner Komplexität, auch in seiner Gesundheit erhalten werden soll, also auch weiterhin, ich sag mal, beerntbare Früchte eben hervorbringen soll, muss ich diese Nährstoffe eben auch entsprechend wieder zurückzuführen.
Oder? Ja, wenn ich vielleicht vielleicht nochmal, also genau. Wenn ich ernten will, dann muss ich auch füttern.
Ich weiß schon, wo ich weiterkomme. Okay. Wenn ich also diese Nährstoffe dem Boden entzogen habe über die Ernte, muss ich diese Nährstoffe wieder zurückbringen. Und dafür gibt es im Grunde genommen eine Reihe von Möglichkeiten. Das eine ist, ich versuche das über synthetisch hergestellte mineralische Düngemittel.
Genau.
Die andere Variante ist, ich nutze, ich sag mal, natürliche Antworten und natürliche Kreislaufen, sprich insbesondere natürlich die Kuh oder eben auch kompostierte Tierrückstände sozusagen. Und da ist es jetzt eben so, dass wenn ich insbesondere mineralischen Dünger eben zu intensiv oder verkehrt oder wie auch immer, eben aber in Anführungsstrichen falsch anwende, dann habe ich dort ein sehr scharfes Mittel, was natürlich dieses unglaublich komplexe Ökosystem Boden auch angreift. Das heißt, wenn ich an einen gesunden Boden denke, da wissen wir, dass ein Löffel dieses gesunden Bodens mehr Lebewesen in sich trägt, als es Menschen auf der Erde gibt. Man kann sich vorstellen, welche Komplexität dort natürlich auch vorherrscht. Und wenn ich dort jetzt ein sehr scharfes Mittel eben draufbringe, dann zerstöre ich natürlich auch diese Komplexität. Das heißt, der Boden wird im Grunde genommen bei falscher Anwendung von mineralischem Dünger geschädigt, beziehungsweise das Mikrobiom wird geschädigt. Und das heißt zwangsläufig, dass auch die Pflanze, die auf diesem Boden eben wächst, entsprechend anspruchsvoller bzw. anfälliger wird, weil sie wahrscheinlich auch nicht das von dem Boden mitkriegen kann, um eben entsprechend gesund zu bleiben, sondern dann eher anfällig wird. Und dann kommen eben verschiedene Schädlinge oder irgendwelche Pilzkrankheiten oder. Und die wiederum können dann wiederum nur über synthetische chemische Mittel eben ausgeglichen werden. In der Variation, wo wir über die Kühe versuchen, die Nährstoffe zurückzubringen, versuchen wir eben den Boden in den natürlichen Kreislauf zu gesunden und zu schauen, dass der Boden eben so gesund ist wie möglich, weil die Pflanze in dieser Annahme dann entsprechend auch stärker ist, sich gegen überhaupt Schädlinge oder andere Schwierigkeiten durchzusetzen. So, das heißt, die Alternative von wir verzichten auf die Kuh, ist im Grunde genommen der Brandbeschleuniger für Klimawandel, weil wir darüber ein landwirtschaftliches Nutzungssystem entwickelt haben, was den Boden zerstört und die Zukunft damit verbaut. Und dabei muss ich nochmal sagen, ich rede hier über das System, das in dieser Form nicht funktioniert, weil es einfach aktuell zu viele hohe negative Externalitäten mit Bodenverlust, Biodiversitätsverlust, Nitratauswaschung, wie auch immer, hervorruft. Ich sage nicht, dass jetzt kategorisch auf Landwirts- und Landwirtinnenbasis die konventionelle Landwirtschaft falsch ist. Es ist einfach so, dass wir mittlerweile einfach gelernt haben, dass wir unsere planetarischen Grenzen ernster nehmen müssen. Und das heißt auch, dass wir in unseren landwirtschaftlichen Betriebssystemen viel mehr danach gucken müssen, was gibt es für natürliche Instrumente, eben gewisse Probleme zu lösen und nicht einfach alles versuchen, synthetisch zu lösen.
Also diese mineralischen Dünger, die man zum Beispiel auch anwenden muss, wenn man strikt vegan leben will, ne, sind, soweit ich das weiß, ja auch aus fossilen Energien zum Großteil hergestellt.
Absolut.
Also das ist ja zum Beispiel auch so ein Punkt, dass, ja, also das heißt, ich verzichte dann zwar auf Blutmehl und keine Ahnung, Tierkadaver, sonst was zur Düngung, wenn ich dem Boden wieder was zuführen will, aber ich kann es ja dann tatsächlich nur durch Verarbeitung von fossilen Energien machen. Das ist eigentlich ja nicht sinnvoll, also langfristig gesehen.
Absolut. Also es gibt natürlich, es gibt natürlich gewisse Nischen, wo man auch in einer veganen Logik eine besondere Form der Kompostierung aufsetzen kann und das im Kleinstil nutzen kann. Das gibt es natürlich, aber sonst gebe ich Ihnen zu 100% recht. Wir können die Welt langfristig und kurzfristig nur dann wieder in die richtige, ich sag mal, Demut geprägte Landnutzung überführen, wenn wir verstehen, dass wir an den Kühen und deren Ausscheidung nicht drumherum kommen, sondern das ist der Schlüssel auch für die Unabhängigkeit von Landwirten und Landwirtinnen, und zwar sowohl hier bei uns als auch insbesondere in den ärmsten Regionen der Welt. Also um da auch nochmal auf Ihre Frage von vorhin zurückzugehen, sollten wir nicht eigentlich weniger Fleisch essen und haben wir nicht viel zu viel? Nein, wir essen das falsche Fleisch. Das kommt aus Systemen, die nicht förderlich sind, wo die Kühe genauso leiden wie die Menschen übrigens, die damit beschäftigt sind, oft zumindest. Tatsache ist aber, dass insbesondere in den ärmsten Ländern der Welt die Menschen überhaupt gar keine andere Wahl haben, beziehungsweise Kühe eigentlich deren beste Hoffnung ist. Und dort haben wir eigentlich viel zu wenig Kühe. Das heißt, eigentlich müssten wir den Kuhbestand könnten wir so halten, wie er ist. Wir haben nur da auch natürlich ein großes Umverteilungsproblem.
Bleiben wir mal kurz im hiesigen Lande. Was ist denn wo liegt denn die Problematik bei der Kuhhaltung? Ich meine, es gibt ja genug Rinder, die gehalten werden. Also insofern könnte man sagen, das ist alles super, wir haben ja Rinder. Also da wird der Boden doch gedüngt.
Naja, die Problematik ist auch da natürlich, spielen ganz viele Dinge rein. Ich meine, grundsätzlich ist die Kuh natürlich jetzt immer bekannt als methanausstoßendes Objekt. Was erstmal faktisch inhaltlich soweit richtig ist, insbesondere wenn die Kuh eben Futter gefüttert bekommt, was eben importiert wurde aus irgendwelchen Regionen, wo vorher ein Orang-Utan rumgehüpft ist. Und da ist natürlich das große Problem, dass wir eine unglaubliche Verlagerung der Nährstoffe haben. Das heißt, wir entziehen die Nährstoffe aus, wie auch immer, Südamerika und bringen die dann hier zu uns, füttern die Tieren, die deren Mägen dort gar nicht für diese Nahrung im Grunde genommen gemacht sind. Das heißt, die werden zwar schnell irgendwie groß und geben vielleicht auch viel Milch, aber eigentlich können sie das nicht effektiv nutzen. Und dann über die Ausscheidung haben wir dann diese Nährstoffe, die wir hier in Massen sozusagen in unsere Länder, in unser Land sozusagen importieren und können das ja hier gar nicht verkaufen. Das heißt, das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber auch da nochmal, wenn wir in der Lage wären, systemisch dort eine große Veränderung herbeizuführen, was so viel heißen würde wie, wir nehmen alle Tiere, also alle Kühe insbesondere, aus den Ställen raus und stellen die auf Grünlandflächen und auf Ackerflächen und lassen die Kühe dort machen, für was Kühe überhaupt gemacht worden sind, könnten wir, also ich glaube beim Getreide ist es fast 50% der weltweit genutzten landwirtschaftlichen Nutzfläche frei bekommen für weitere menschliche Nahrung. Das heißt, diese ganze Diskussion, wir können die Menschen nicht ernähren, ist natürlich totaler Blödsinn. Wir könnten vielleicht 15 Milliarden ernähren. Wir müssten halt nur unsere Kuhphilosophie bzw. unsere Tierphilosophie umstellen. Dabei wird es natürlich auch Verlierer geben, insbesondere hier in unserer Region, ist ja klar. Nur muss man eben dort auch sagen, wir haben heute eben schon unendlich Verlierer. Und ohne Veränderung im System, ohne Verlierer im System, wird so ein System dann natürlich auch nicht funktionieren können. Aber da stehen wir natürlich vor einer riesen Herausforderung und auch da wieder ist die Politik natürlich gefragt, und zwar insbesondere auf europäischer Ebene.
Eigentlich ist das ja tatsächlich der Punkt. Rinder fressen Gras. Wir Menschen können ja Gras gar nicht irgendwie verwerten und verdauen. Das heißt im Prinzip, so mal ganz von unten oder von vorne gedacht, fressen Rinder uns eigentlich nichts weg. Aber wenn man sie mit Kraftfutter füttert, natürlich schon. Das heißt, da fängt eigentlich der falsche Weg ja schon an. Also wir haben mit Veronika Settler am Montag gesprochen, die ist Geschichtswissenschaftlerin und hat sich über die Geschichte der Massentierhaltung in Deutschland promoviert und hat gesagt, zu dieser Zeit, 60er, 70er Jahre, war das sehr richtig, auch die gesamte Landwirtschaft zu modernisieren und eben auch zu industrialisieren, auch um dieses recht harte Bauernleben oder Leben auf dem Land auch zu erleichtern und irgendwie Wohlstand für alle sozusagen überhaupt quasi möglich zu machen, im Sinne von Butter für jeden, Fleisch für jeden und so weiter. Da hat sich aber natürlich auch ethisch heutzutage was ganz Grundsätzliches geändert, würde ich sagen. Und die Tierhaltung hat ja eine Dimension angenommen, die also mal mindestens fragwürdig ist. Das machen Sie jetzt mit den Rindern ja nicht. Also die haben wir ja eben draußen gesehen auf der Weide und nicht in einem Stall, wo wir zum Beispiel auch gar nicht rein dürfen. Ne? Also bei normalen, konventionellen Massentierhaltungen darfst du ja im Prinzip nicht wirklich rein, weil du Krankheiten einbringst und so weiter. Was konkret machen Sie denn jetzt hier anders?
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also ich bin mal gar nicht so der Fan von diesen Wörtern, die man dann so benutzt in Bezug auf Massentierhaltung. Ne? Man muss auch da sehen immer, was sind irgendwie die Hintergründe. Und Ich glaube, ne, dass diese Frau das sehr richtig eingeordnet hat. Und ich glaube, das betrifft auch unsere landwirtschaftliche, jetzt mal unabhängig von den Tieren. Ich glaube einfach, dass uns in den letzten Jahren der Entwicklung einfach so ein bisschen die Zielsetzung und auch so unser Horizont einfach ein bisschen verloren gegangen ist und wir das aus den Händen haben. Ja, das System ist uns aus den Händen geglitten. Das heißt, wir sind Landwirte und Landwirte haben immer das gemacht, was sie machen sollten. Das heißt, so viel wie möglich produzieren und das so günstig wie möglich. Und sie wurden aufgefordert, auch gesellschaftlich, das eben zu tun. Das haben sie immer weiter getan. Sie haben investiert, sie haben sich immer weiter spezialisiert. Und jetzt sind sie gefangen in einem System, das sie selber eventuell gar nicht wollen wollten, aus dem es wahnsinnig schwierig rauszukommen ist, denn sie sind eben so spezialisiert und sind hochverschuldet im meisten. So, und jetzt kommen auf einmal alle und sagen, ach, könnt ihr nicht noch mal ein bisschen mehr dies machen und warum macht ihr eigentlich das und auch so, das dürft ihr auch nicht mehr benutzen. So, das heißt, wir haben die Landwirtinnen und Landwirte dort wirklich in eine Situation gebracht, die sehr, sehr unangenehm ist. Und gleichzeitig haben wir natürlich, und das muss man auch natürlich fairerweise zugestehen, Tierhaltungssysteme in Deutschland, die im Grunde genommen nicht mehr den Ansprüchen genügen können. So, das haben sie aber noch bis vor kurzem. Und dort stehen Menschen und Familien dahinter, die darauf irgendwie gebaut haben und ihre Planung ausgerichtet haben. Und denen ziehen wir gerade das Land unter den Füßen weg. Und die Konsequenzen davon ist, dass sie eben aufhören, wenn insbesondere die familiengeführten Betriebe in Deutschland aufhören. Die Konsequenz daraus ist natürlich, dass große Firmen dort...
Ja, oder dass Firmen sozusagen Konzernisierung greifen.
Ne? Genau, und die Konzernisierung der Landwirtschaft ist eben genau eine riesen, auch unterschätzte Gefahr für unsere Kultur, für den Zusammenhang im ländlichen Raum, für den Umgang mit den Tieren, für die Qualität, für das, was diese Firmen dann stellvertretend für landwirtschaftliche Familien im Grunde genommen, auch für die Gemeinschaft, für die Dörfer, für all das eben tun. Dafür habe ich einen unglaublichen Respekt bzw. eine große Sorge. Aber auch da ist es eben nicht so, dass wir von den Landwirten und Landwirtinnen jetzt einfach erwarten können, jetzt macht es doch einfach so, nehmt doch die Tiere aus dem Stall. Also das funktioniert natürlich auch nicht. Das heißt, das sozusagen als kurze Einordnung dazu. Was machen wir ganz speziell? Als ich damals den Betrieb übernommen habe, das war im Dezember 2016, waren wir eben ein reiner Öko-Ackerbaubetrieb, machen eben Ackerbau auf ca. 1000 Hektar. Und wir haben immer als Ackerbau, also als Betrieb ist natürlich auch die Nährstoffe eben wieder zurückführen und haben da eine Futter-Mist-Kooperation gehabt, wo wir Futter sozusagen abgeben und Mist zurückbekommen, um eben entsprechend unsere Flächen zu düngen. Und dann habe ich im Grunde genommen angefangen, die ersten Kühe zu integrieren, einfach weil ich gesagt habe, die Kuh spielt einfach eine unglaublich wichtige Rolle, was eben Bodenaufbau, Humusaufbau angeht, das Speichern von Kohlenstoff im Boden, aber eben auch das Thema einfach Nährstoffkreislauf schließen. Ja, also auch hier das Thema Unabhängigkeit ganz entscheidend. Und dann hat auch die Kuh natürlich einen ganz großen Einfluss auf die Biodiversität.
Im Sinne von, dass sie das nicht zukaufen müssen, ne? Sondern dass sie das selber quasi produzieren und dann auch einbringen können in Böden. Oder was bedeutet das?
Ja, genau. Also klar, dass ich es eben nicht einkaufen muss und da dann auch eben von verschiedenen Preisen, die damit einhergehen, halt nicht abhängig bin. Ne? Also wenn wir jetzt über Transportkosten sprechen, dann ist einfach der Düngerpreis natürlich, selbst für uns, die jetzt irgendwie Wirtschaftsdünger haben, wenn Sie sich vorstellen, wir brauchen irgendwie vielleicht 1.000 bis 2.000 Tonnen Rindermist als Beispiel. Wenn wir da eine Kooperation haben mit irgendeinem Betrieb, der uns das liefert, der ist dann 300, 400 Kilometer vielleicht entfernt. Mhm. Jetzt rechnen Sie 1000 durch 25, weil man 25 Tonnen pro LKW dann transportieren kann. Können Sie schon mal ausrechnen, wie häufig der LKW von A nach B fahren muss. Mhm. Dann legt er das bei uns irgendwo hin. Und dann müssen wir wieder mit Technik dahin fahren, das mit dem Radlader auf dem Miststreuer draufladen. Dann fahren wir mit einem schweren 300 PS Schlepper und dem Miststreuer über unsere Äcker hoch und runter, streuen dann das sozusagen in die Luft, beziehungsweise auf dem Boden. Wenn der Boden nicht gut beisammen ist, haben wir auch da als Ökobetrieb Nitratauswaschung. Das bleibt eben auch nicht aus. So, das heißt, da ist dann eine ganze Kette von Dingen, von denen ich dann natürlich in große Abhängigkeit gerate. Und ich bin schwer davon überzeugt, insbesondere auf unserem Extremstandort. Wir sind hier einer der trockensten Standorte in Deutschland mit zusätzlich noch eben sehr sandigem Boden. Das heißt, wir können weder besonders gut Wasser aufnehmen, noch können wir besonders gut Wasser speichern. Wir haben auch keinen hohen Kohlenstoffanteil in unserem Boden. Das heißt, wir haben auch eben keine große Nährstoffpotenzial oder Speicherpotenzial in unseren Böden. Aber dass gerade wir im Grunde genommen in der Lage sein müssen, uns so unabhängig zu machen, wie wir nur irgendwie können. Denn ein gesunder Boden ist eben ganz anders in der Lage, eben Wasser aufzunehmen, Wasser zu speichern, auch Nährstoffe entsprechend vorzuhalten. Und ich glaube, dass wir tatsächlich als Familienbetrieb nur dann langfristig funktionieren können, wenn wir gesunde Böden haben, wenn wir gesunde Ökosysteme haben. Und dazu gehört einfach die Kuh, die eben genau uns bei diesen ganzen Dingen hilft, hier voranzukommen und nicht nur unabhängiger wird, was jetzt den Nährstoff, also die Nährstoffrückführung angeht, aber natürlich auch aus Risiko, Minimierungsgründen, wir neben dem Getreideackerbau, der vielleicht von einer extremen Dürre extrem geschädigt wird und wir da einen Totalausfall haben, ich immer noch einen potenziellen Produktionszweig Kuh habe. Und wenn dort irgendwie 100 Kühe stehen und ich in der Lage bin, eine Kuh zwischen 3.000 und 4.000 Euro zu vermarkten, habe ich dort mal die Chance, mal 20 Kühe zu verkaufen, um wenigstens die Gehälter im Ackerbau zahlen zu können. Also auch da wieder das Thema Risikodiversifizierung und das hört natürlich bei der Kuh auch nicht auf.
Trotzdem nochmal konkret die Frage, also Sie lassen ja jetzt die Rinder nicht einfach auch irgendwie nur laufen, sondern Sie achten darauf, dass sie nicht zu lange dann auf einem Fleck stehen oder wie, also ist das ist so ein bisschen Trial and Error oder ist das irgendwie, woher wissen Sie, wie lange die da stehen müssen oder?
Genau, also grundsätzlich ist in der Landwirtschaft immer erstmal alles Trial and Error. Man versucht irgendwas, macht Fehler und dann muss man sich halt irgendwie anpassen beziehungsweise beobachtet irgendwie die Reaktion des Ökosystems und versucht dann eine noch bessere Entscheidung zu treffen. Von daher, wir machen da immer ganz mutig irgendwelche Fehler, weil wir immer hoffen und glauben, auch davon etwas lernen zu können. Fakt ist, wir merken jeden Tag, dass wir eigentlich noch weniger wissen, als wir es am Tag davor dachten. Also da, wenn man damit einmal anfängt, merkt man, wie wenig man weiß. Aber davon unabhängig ist es tatsächlich so, dass wir die Kühe eben speziell im Sommer auf Ackerflächen haben, wo wir eben mehrjährig die gleichen sehr, sehr diversen Gras-, Kräuter-, Kleekulturen eben stehen haben. Und dort wird die Kuhherde eben in kleine, wie gesagt haben, Parzellen eben im Grunde geführt, wo sie dann ganz schnell und ganz intensiv auf diesen hohen Bewuchs eben einwirkt. Das heißt, sie fangen eben an, alles abzufressen. Und weil sie eben so eng zueinander stehen, versuchen sie auch nicht irgendwie zu selektieren, sondern sie fressen im Grunde genommen alles. Also wenn Sie Geschwister haben, kennen Sie das als Futterneid.
Ja, zwei. Ja. Große Brüder. Ich weiß genau, wovon Sie sprechen.
Genau. Und gleichzeitig bewegen sie sich halt die ganze Zeit. Das heißt, das, was sie nicht fressen, trampeln sie halt eben auch um. Das heißt, der Boden wird gleichzeitig wieder geschützt mit dem umgelaufenen, der umgelaufenen Biomasse. Die Pflanzen haben meistens auch noch relativ viel der Biomasse übrig, insbesondere der Blattmasse. Das heißt, sie haben immer noch Möglichkeiten, auch über die Photosynthese wieder dann in den neuen Wachstum zu steigen, neue Wurzeln auszubilden und dabei natürlich noch wieder mehr Kohlenstoff im Boden zu speichern. Gleichzeitig gibt es auch die Nahrung natürlich für das Mikrobiom, also die ganzen Lebewesen, die sich im Boden versammeln. Und diese Matte ist dann im Grunde genommen auch wieder Schutz vor der Sonneneinstrahlung beziehungsweise auch ein gewisser Feuchtigkeitsspeicher. Und dann ziehen die eben, nachdem sie dort kurz eingewirkt haben, direkt wieder in die kleine nächste Parzelle, wo genau das Gleiche wieder passiert. Und das machen wir je nach Wetterprognose, je nach Boden, je nach Aufwuchs, je nach Jahreszeitpunkt zwischen ein- und viermal am Tag. Das heißt, die werden bis zu viermal am Tag immer wieder weitergestellt.
Okay, ich dachte jetzt in der Woche oder so.
Nee, am Tag. Und gar ist eigentlich das Wichtigste von allem, dass eben die Kühe auf diese Parzelle, wo sie gerade eingewirkt haben, dann 8, 9, 10, 12 Wochen, manchmal länger, nicht mehr zurückkehren. Weil dann diese Pflanzen nach diesem starken Einwirken der Kühe eben wieder angeregt werden, weiter zu wachsen, in Wurzelwachstum zu investieren, in Blattmasse, in Aufwuchs zu investieren. Und das ist wirklich diese Pumpe, diese natürliche Pumpe, Photosynthese, das Binden von CO2 als Kohlenstoff im Boden. Und das wiederum hat natürlich enorme Kühlungseffekte. Das heißt, die Kuh hat eben die Möglichkeit, über dieses Einwirken, und zwar dieses intensive Einwirken, insbesondere aride und semiaride Gebiete in der Biodiversität und Artenvielfalt wieder zu erhöhen.
Aride und Semi-Aride?
Also, sagen wir mal, wo es trocken ist. Ja?
Trocken.
Genau. Mhm. Wenn man nämlich die Kuh jetzt einfach frei laufen lassen würde, im klassischen Sinne, würde die Kuh halt genauso wie wir auch immer dahin gehen, wo es halt die guten Sachen gibt. Und das fressen halt immer wieder und immer wieder ab, bis da halt nie wieder was wächst.
Ja.
Und das, was man halt nicht so gerne mag, das wird halt nicht abgefressen. Das heißt, das wird immer größer, immer stärker, sahmt irgendwann aus und breitet sich aus. Und das wiederum unterdrückt die ganzen kleinen, filigranen, gut schmeckenden Arten, bis die nicht mehr da sind. Und dann entstehen auf einmal die ersten unbewachsenen Flecken Erde, bis sich das immer weiter ausbreitet und man halt wirklich so eine wüstenartige Struktur bekommt. Und das wiederum ist natürlich wirklich das große Thema, wenn es um die Erdtemperatur geht. Das heißt, wir müssen den Boden immer bedeckt halten, wir müssen den Boden immer über Photosynthese, über aktive Pflanzen, über aktive Wurzeln im Boden schützen. Und das kann immer insbesondere in offenen und halboffenen Landschaften, egal ob Weide oder Ackerbau, eben über die Kühe gelöst werden.
Okay, aber dann ist es natürlich wirklich was ganz anderes als jetzt das, so wie ich es erst verstanden habe, dass man sozusagen Rinder hat und stellt die einfach auf die Wiese und das war's. Sondern sie kümmern sich ja dann ein- bis viermal pro Tag, ist ja total intensiv. Da muss man sich ja richtig drum kümmern, dass sozusagen in diesem entsprechenden Areal, wie groß auch immer das ist, die Rinder reingehen, abfressen, scheißen und zum nächsten gehen und entsprechend dann auch keine Fehler machen, dass sie wieder zurückkommen und so weiter und so fort. Was bauen Sie denn dann an, wenn das da schon so vorbereitet ist mit entsprechendem Mutterboden oder Neuhumus, wenn man das so sagen darf?
Also grundsätzlich zwinge ich keinen zum Scheißen. Ne? Ich kontrolliere da auch nichts.
Ja, das werden sie aber wahrscheinlich schon machen, denke ich mal, oder?
Ja, das machen die auf jeden Fall.
Das machen sie, glaube ich, von alleine.
Naja, man muss differenzieren. Also wir haben die Kühe, sind bei uns das ganze Jahr draußen und die wechseln im Grunde genommen von den Sommerweiden auf die Winterweiden. In den Sommerweiden haben wir Ackerflächen, die mehrjähriges sogenanntes Ackerfutter produzieren. Das ist eben eine sehr diverse Mischung von Gräsern, von Klee, von wie auch immer. Und die werden über 3, 4, manchmal 5 Jahre, je nachdem wie der Aufwuchs ist, werden die auch nur als Ackerfläche in diesem Ackerfutter betrieben. Jedes Jahr kommen die Kühe da zurück, rotieren da mehrfach im Jahr drüber, machen also einen extremen Humusaufbau, wenn alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und dann nach 4, 5 Jahren werden diese Flächen wieder in den Ackerbau integriert. Das heißt, danach kämen wieder Getreide und wieder andere Fruchtarten, die wir halt anbauen, um sie dann entsprechend zu vermarkten. In den Winterflächen rotieren dann die Kühe quasi von den Sommerflächen auf Winterflächen. Und die Winterflächen sind andere Ackerflächen, wo wir im Sommer davor unsere Hauptkultur geerntet haben. Das heißt, beim Anlegen der Hauptkultur der Winterfläche im Jahr zuvor haben wir neben der Hauptkultur eben schon eine Untersaat zum Beispiel mit der Hauptkultur ausgebracht. Das heißt, unter dem Getreide beispielsweise wächst dann schon Klee und Gräser. Und dann ernten wir im Sommer das Getreide. Dann kriegen diese Klee und Gräser eben wieder Licht. Das heißt, die können Photosynthese machen. Wenn wir Glück haben, regnet es ein bisschen. Und dann wächst diese Untersaat direkt über die geernteten Stoppel der Hauptkultur drüber, schützt gleich wieder den Boden, versorgt den auch über die Photosynthese mit Nährstoffen und schützt damit natürlich auch den Boden. Und dann kommen auf diese Flächen im Winter eben die Kühe und werden dann dort jeden Tag einmal sozusagen verrückt. Das heißt, die Kühe nutzen bei uns... Die Kühe nutzen bei uns quasi Dinge wie diese Untersaaten oder eben Zwischenfrüchte. Das sind auch eine hochdiverse Mischung, wo man Bodenschutz im Grunde betreibt zwischen zwei Hauptkulturen. Im Winter und im Sommer geht es um Humusaufbau. Das heißt, die Kühe sind für uns eine erweiterte Gruppe von Mitarbeiterinnen, wenn man so möchte. Und wenn Sie sagen, Sie dachten, das ist so ganz einfach, man stellt die Kühe dahin, kann ich Ihnen auch sagen, die Landwirtschaft ist eine extrem anspruchsvolle und hochkomplexe Angelegenheit, weil man eben mit der Natur arbeitet, mit den Tieren arbeitet, im Grunde genommen fast eigentlich alles können muss. Von daher ist auch sozusagen die in der Zukunft, ich sage mal, in 2 bis 3 Jahren spätestens, gilt die Landwirtschaft als der mit Abstand coolste und wichtigste Beruf, den es gibt. Das ist halt natürlich heute schon, die Leute wissen es halt noch nicht. Aber in 2, 3 Jahren wird sich das so fundamental verändert haben, weil wir natürlich jetzt immer mehr so dermaßen gegen die Wand fahren und vor allen Dingen auch merken, dass es nicht mehr so lange so weitergehen wird. Und das wird natürlich irgendwie natürlich diesen negativen Einfluss haben, aber es kommt natürlich noch viel stärker, dieser große positive Einfluss. Die junge Menschen insbesondere strömen in die Landwirtschaft, weil sie verstanden haben, dass die Landwirtschaft der Schlüssel ist. Und viele Landwirte und Landwirtinnen und viele Initiativen in dem Bereich sind auch da natürlich schon viel, viel weiter, als wir das in den Medien immer so wahrnehmen. Von daher bin ich da sehr hoffnungsvoll.
Also ich glaube, die Mehrheit ist aber tatsächlich immer noch relativ anders unterwegs. Also unser Hörspiel beschäftigt sich mit Schweinezucht und da haben wir natürlich auch, also es ist eine fiktionale, von uns erdachte Geschichte, aber wir haben natürlich auch viel recherchiert und konnten es nicht glauben, aber der Anteil an Bio-Fleisch-Schwein in Deutschland beträgt unter 1%. Da haben wir immer gedacht, das kann nicht sein, mindestens 0 zu wenig oder so, aber wie gesagt, wir leben in Berlin-Mitte, da hat man vielleicht eine andere Wahrnehmung davon. Also der Bio-Anteil von Tieren sozusagen auf dem Markt ist halt immer noch sehr gering.
Na gut, aber ich meine, nur weil irgendwo Bio draufsteht, heißt das jetzt nicht automatisch, dass es irgendwie besonders gut oder besonders schlecht ist. Eigentlich ganz im Gegenteil. Wir müssen uns, glaube ich, auch da einfach ein bisschen emanzipieren, was unsere Vorstellung von Landwirtschaft und auch deren Bezeichnung angeht. Fakt ist, dass Region zu Region einfach unglaublich unterschiedlich ist. Das heißt, die jeweilige Region und das jeweilige Ökosystem haben einfach ganz unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf Bodenqualität, auf Niederschlagsmengen, auf Hanglage, auf wie auch immer was. Und aus diesem regionalen Ökosystemkontext heraus müssen wir dann überlegen, was ist ein Landnutzungssystem, das eben an diesen regionalen Kontext angepasst ist, im Sinne aber auch der Tiere, aber auch im Sinne der Menschen, die dort arbeiten, aber auch im Sinne der Menschen, die dort leben und auch die, deren Produkte dort eben entsprechend dann gegessen werden müssen. Und sofern ein Landnutzungssystem so gesteuert ist, dass wir über die Nutzung den Boden halten oder verbessern können, über die Nutzung trotzdem auch Biodiversität halten oder verbessern können, keine negativen Auswirkungen, also negative Externalitäten wie Nitratauswaschung, Biodiversitätsverlust etc. haben, wir in der Lage sind, am besten regionale Nährstoffkreisläufe zu schließen, und zwar am besten natürlich zu schließen. Und auch mit diesem Landnutzungssystem die Menschen, die dort arbeiten, die Menschen, die das irgendwie leiten müssen, so behandeln und so Geld verdienen lassen, dass sie irgendwie in die Zukunft schauen können und das mit einigermaßen Mut, dass die Tiere einigermaßen ordentlich behandelt werden und dass die Region davon eben nicht leiden muss, dann ist das ein gutes Landnutzungssystem. Und dann ist es völlig wurscht, ob das jetzt konventionell heißt und betrieben wird oder ökologisch heißt und betrieben wird. Wichtig ist, welche Resultate kommen dabei raus. So, das heißt, die Schweinehaltung in Deutschland steht natürlich extrem unter Druck. Das ist gar keine Frage. Mir tut es für die Kollegen und Kolleginnen wirklich leid, die jetzt in diesen Systemen hängen, denn wie gesagt, die haben die Dinge getan, die gefordert wurden. Und jetzt werden die im Stich gelassen und allein gelassen. Das finde ich eigentlich stark.
Aber was ich echt interessant finde, ist, was Sie gesagt haben, dass man das sozusagen möglicherweise auch in eine andere Kategorisierung überführen müsste. Also bisher würde ich sagen, für mich zumindest hat sich es immer so dargestellt, Bio versus konventionelle Landwirtschaft. Und tatsächlich muss man sagen, da muss man auch differenzieren. Es gibt ja Bio-Landhöfe, die eher so Familienbetriebe sind mit Direktvermarktung und so weiter. Also glaube ich, da auch versuchen, wirtschaftlich auf einen entsprechenden Zweig zu kommen, weil so einfach ist das ja nicht. Das ist dann noch eine spätere Frage. Und die großen Konzerne, die im Prinzip, ja, ob nun Zusammenschlüsse oder nicht, egal, also jedenfalls auf größerer, also in größeren Zusammenschlüssen agieren. Da sind zum Beispiel die, ja, also Guidelines, wie man Tiere zu halten hat, ja gar nicht so unterschiedlich zum Beispiel von den konventionellen. Also es ist ein bisschen, die Ställe sind etwas größer, man hat, glaube ich, mehr Freigang, aber letztlich auch nicht, also es ist nicht vergleichbar jetzt mit zum Beispiel diesem Rundgang, den wir eben hatten, oder Rundfahrt, wo du die Tiere ganz da hinten irgendwie stehen siehst oder so. Also das ist ja eher nicht der Normalfall. Insofern, wenn wir das jetzt mal außen vor lassen und sagen, sie versuchen aber durch die Tierhaltung auch eine Reorganisierung des Bodens zu betreiben, dann ist das tatsächlich mehr als jetzt nur Farming. Ist es deswegen Beyond Farming als Wording von Ihnen, oder gibt es da noch irgendwie andere Inhalte, weswegen das so heißt?
Beyond Farming steht halt eigentlich für den Glauben, bzw. die Überzeugung, dass die Landwirtschaft einfach noch viel, viel mehr ist als nur Primärproduktion. Wir reden bei der Landwirtschaft einfach über den, zumindest von meinem Dafürhalten, größten Hebel, um die großen Probleme unserer Zeit zu lösen. Sprich Biodiversität, Gesundheit, Anpassung an den Klimawandel, Entwicklung ländlicher Räume und Bildung. So, das dafür steht Beyond Farming, einfach darauf hinzuweisen und gleichzeitig halt auch zu sagen, Leute, die Landwirtinnen und Landwirtinnen sind eure besten Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel und die sind diejenigen, die das alles leisten können, von dem wir alle quatschen in der Stadt. Mhm. Von daher müssen wir einfach unsere Wertschätzung, unseren Respekt vor der Arbeit derer entsprechend anpassen und wir müssen halt insbesondere auch in den großen, ich sag mal eher Systemen anfangen, darauf hinzuarbeiten. Das heißt, die Politik ist natürlich gefragt, und zwar auf deutscher wie auf EU-Ebene, dort die richtigen Maßnahmen zu verändern. Fakt ist, wir haben heute mit der europäischen GAP, pumpen wir 33 Milliarden plus minus in ein mehr oder weniger exploitatives System, wo wir zum einen Ökosystemleistungen, die von vielen Landwirten und Landwirtinnen heute schon erbracht werden, nicht honorieren, und zwar monetär nicht honorieren, und gleichzeitig negative Externalitäten, also Ökosysteme und Sozialkosten hervorrufen, die nicht in Rechnung gestellt werden. Das heißt, das ist natürlich krank auf der finanziellen Seite. Daran müssen wir gehen. Wir müssen natürlich auch andere Themen wie den Zugang zu Land sprechen. Wer darf eigentlich wo und wie arbeiten bzw. Landwirtschaft betreiben? Ich kenne so viele Landwirte, insbesondere junge Landwirte und Landwirtinnen, die händeringend Flächen suchen und haben überhaupt gar keine Chance. Und irgendwelche Riesenfirmen, die sonst wo sitzen mit irgendwelchen Investoren, denen auch völlig wurscht ist, die kriegen natürlich Land ohne Ende, weil die haben auch die Kohle. Das ist natürlich auch, kann man gar nicht drüber nachdenken, wie fehlgeleitet das alles funktioniert. So, dann müssen wir natürlich auch, was unsere wissenschaftliche Ausrichtung, unseren Fokus angeht, viel stärker nochmal auf die Frage einhergehen, wie kriegen wir eigentlich eine Landnutzung hin, die eben über die Nutzung halt im Grunde genommen ja, Boden aufbauen, Biodiversität aufbauen kann, Und insbesondere weniger mit synthetischen, eben auf Öl basierten Imports sozusagen auskommen kann. Ich meine, es wird immer viele Lösungen brauchen, aber eben dieser Weg ist eben auch entsprechend wichtig. Und nicht zuletzt müssen wir müssen wir auch irgendwie Wege finden, wie wir dieses neue Wissen, das sich jetzt eben auch aus dem Ausland, was viel auch ein ganz, ganz altes Wissen ist, eben, dass wir das irgendwie auch in die Klassen bringen, in die Bildung bekommen, auch in die Ausbildung von Landwirten und Landwirtinnen, denn wir haben auch da natürlich in den letzten Jahrzehnten Ausbildung betrieben, die natürlich den Fokus hatte auf das, was damals eben groß ausgebreitet wurde. Das heißt, dass du natürlich automatisch...
Das wird ja auch wirtschaftlich belohnt. Also es, die Subvention...
Naja, das wüsste ich jetzt nicht, ob das wirtschaftlich belohnt wird. Also wenn Sie jetzt mit Landwirten und Landwirtinnen sprechen, da freut sich gerade keiner. Ne? Also das ist ja die Sache. Wir sind ja jetzt in einem Landnutzungssystem angekommen, wo es eigentlich nur noch Frustrationen gibt. Es gibt sicherlich einige wenige, die an Kunststandorten super Geschäftsmodelle entwickelt haben und dort auch ordentlich Geld verdienen, aber das Gros der Landwirte und Landwirtin ist einfach in wirklich miserabler Situation gerade. Und darauf kommt dann noch, dass sie hart arbeiten, im Grunde genommen keinen Tag frei haben und dann die Menschen auch noch im Weg stehen am Sonntag, wenn der Landwirt oder die Landwirtin zum Arbeiten fährt und sagt, du was verpestet uns hier die Luft, weil sie soweit die Verbindung zur Natur verloren haben. Also das heißt, da wir sind halt auch schon heute in einer echt miesen Situation. Ne? Das heißt, das muss einem irgendwie bewusst werden. Die Landwirte und Landwirtinnen sind die im Grunde genommen all das für uns, oder was heißt für uns, ich sitze ja auch nicht mehr in der Stadt, aber für die Leute, die in der Stadt dann sitzen, leisten können. Und die haben wir in eine Situation gebracht, wo sie im Grunde genommen Schwierigkeiten haben, irgendwie noch in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, ob sie das für die Kinder einfach weiter noch irgendwie aufrechterhalten können.
Können Sie? Ich meine, ist es überhaupt wirtschaftlich? Ist es wirtschaftlich, was Sie hier machen? Sie haben ja, wenn es richtig ist, Sie haben mehrere, also 20 Festangestellte.
Ja, wir sind über 30. Dazu kommen nochmal 30 Praktikanten und Praktikantinnen. Ich meine, wir sind natürlich auch wieder eine Sondersituation, wie das in der Landwirtschaft immer ist. Man kann keinen Landwirt und keine Landwirtin miteinander irgendwie vergleichen, sondern es ist immer sehr auf den jeweiligen heterogenen Kontext irgendwie kommt das natürlich an. Bei uns ist es so, wir haben einen großen Öko-Ackerbaubetrieb, der kämpft seit vielen Jahren jetzt im Grunde genommen mehr oder weniger ums Überleben, weil wir natürlich einfach mit der Dürre, die jetzt eben für uns jetzt im fünften Jahr ist, eine extreme Herausforderung ist, wo wir halt unglaubliche Mindererträge mittlerweile haben. Dazu kommen noch solche Geschichten wie afrikanische Schweinepest, die hier direkt angrenzt. Das heißt, wir haben auch vermarktungstechnisch nicht mehr die Möglichkeiten, irgendwie zu lagern und damit noch eine kleine Marge zu verdienen, sondern wir müssen im Grunde genommen alles so schnell wie wir können nach der Ernte verkaufen. Das heißt, auch da hast du natürlich Riesenprobleme. Die ganzen Transportkosten, die Importkosten sind natürlich unglaublich gestiegen. Sicher sind auch die Preise im Moment für das Getreide ein bisschen besser, aber das macht es auch nicht aus. Dazu haben wir noch Geflügelpest, dann haben wir noch Corona. Also ne, du willst, das ist überhaupt gar kein Spaß. Und ich bin froh, dass ich jetzt mit ein paar Jahren in dieser Härte, in der Brandenburger Härte auf dem Buckel etwas gelassener geworden bin. Aber insbesondere in den ersten Jahren wusste ich nicht, wie ich das alles handeln soll und wie ich die Leute bezahlen soll. So, der Forstbetrieb, der hat jetzt gerade mal eine Zeit zum Verschnaufen, weil die Holzpreise etwas besser geworden sind. Nach 3-4 Jahren, wo die Holzpreise wirklich im Keller waren und wo wir aufgrund der großen Stürme in 2017, 2018 auch nicht in der Lage waren, schwarze Zahlen zu schreiben. Das heißt, wirtschaftlich, trotzdem wir 3000 Hektar bewirtschaften, ist das wirklich sehr, sehr unangenehm. Ja, klar, es ist riesengroß. Aber ich habe als 22-Jähriger dreimal so verdient, wie ich heute verdiene. Also von daher,
aber als 22-Jähriger waren Sie auch Investmentbanker, wenn das stimmt.
Genau, aber nur weil der Name dann sozusagen anders ist. Ich habe heute, und ich meine, damals haben wir viel gearbeitet, muss ich sagen. Aber heute arbeite ich nicht weniger. So viel ist auch klar. So, und dann ist es eben gelungen, halt ein paar wirtschaftliche oder kommerzielle Partner zu finden, die eben an unserer Arbeit der Forschung mit solchen eben multifunktionalen Landnutzungssystemen wie den Kühen, aber eben insbesondere auch mit dem Thema Agroforst und Kompostierung uns jetzt demnach eben dort unterstützen, dass wir das überhaupt machen können, weil wir eben wirklich unabhängige On-Farm-Forschung hier auf unserem Standort eben betreiben und auch da Gott sei Dank jetzt im Frühjahr letzten Jahres eine Stiftung gründen konnten, um eben die ganze wissenschaftliche Begleitung, die ganzen Datenaufnahme zu machen. Und jetzt haben wir damit Gott sei Dank auch geschafft, eben verschiedene Institute und wissenschaftliche Einrichtungen zu finden, die uns jetzt eben dort unterstützen, weil einfach die Arbeit, die wir hier an diesem Extremstandort machen, eben natürlich schon irgendwie insofern relevant ist, weil das, was wir hier irgendwie historisch haben, sprich sandige Böden und irgendwie Wetterextreme, was sicherlich nochmal verstärkt geworden ist in den letzten Jahren. Aber das ist natürlich schon die Zukunft für mehrere Landwirte und Landwirte, und zwar auf der ganzen Welt. Ich habe ja mit Deutschland sicherlich noch ganz gute Böden und auch noch eine längere Zeit, bevor es wirklich ernst wird, zumindest in manchen Regionen. Aber was wir hier heute erleben, das ist einfach die Zukunft. Und,
also das bedeutet Erosion, Dürre, Wassermangel, Humusabbau,
ja,
Preisverfall.
Genau. Klar,
alles zusammen.
Ja, all diese ganzen Herausforderungen. So, ich meine, wir sitzen hier jetzt am Tag im Juli und haben, glaube ich, knapp 40 Grad draußen. Wir können heute noch nicht mehr aufs Feld fahren, weil die Gefahr, dass der Drescher anfängt zu brennen oder das Feld anfängt zu brennen, viel zu hoch ist. Ich warte jede Sekunde im Grunde nur, dass hier irgendeine Hiobsbotschaft kommt, dass der Forst anfängt zu brennen bei den Temperaturen. Wir haben hier Kiefermonokultur. Der Wald ist hier nicht für die Brandenburger Region gemacht. Wir haben, und zwar ganz Berlin-Brandenburg hat über 80% oder um die 80% Kiefermonokultur. Das ist eine tickende Zeitbombe. Dieser Wald wird nicht überleben können. Der wird in den nächsten 5 Jahren oder 5 bis 10 Jahren auch nicht mehr stehen können. So, da haben wir genau das gleiche Problem. Wir müssen verstehen, dass der Wald einfach extreme Klimawirkungen hat in Bezug auf Biodiversität und Temperatur und Wassersauberkeit und ja, all diese ganzen Themen. Allerdings sind wir auch hier wieder in ein Landnutzungssystem reingerutscht, wo wir es natürlich rein auf, in Anführungsstrichen, einen Wirtschaftswald ausrichten. Das heißt, und das kann man ja auch nachvollziehen, jeder Förster, jede Försterin pflanzt halt Bäume, die einfach schnell und gerade wachsen, damit man die halt entsprechend verkaufen kann. So, dass wir aber mittlerweile in einer Zeit leben, weil wir selber so viel in die falsche Richtung gerannt sind, wo wir einen Wald nur dann überhaupt langfristig über 20, 60, 80, 150 Jahre aufrechterhalten können, indem wir dort Dinge pflanzen, die wir eben nicht sofort ernten können, aber trotzdem die gleichen Kosten haben. Das muss halt ankommen, und das bedeutet, das können wir nur schaffen, dass dieses Geld zur Verfügung gestellt wird, indem wir auch anerkennen, und zwar monetär anerkennen, dass der Wald eben neben der Produktion von Holz auch diese Klimawirkung langfristig für uns alle übernehmen muss. Also sowohl in der Land- als auch in der Forstwirtschaft ist es einfach wirtschaftlich extrem hart, und wir sind halt in der Lage aktuell aber auch Leistung zu erfüllen über die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben oder Forstwirtschaft betreiben, Leistung eben abbilden, die im Grunde genommen, wenn sie monetarisiert werden würden, uns befähigen würden, das eben natürlich im großen Stil und zwar auch noch viel besser machen zu können, und zwar im Sinne aller. Von daher, ja.
Da ist die Politik gefragt, ne?
Also
das,
genau,
das müssen einfach auch Vorgaben sein, wo es sich auch lohnt, sowas zu machen und eben nicht, nicht lohnt. Ja. Weil sonst ist es natürlich auch sehr also lohnenswert und engagiert, aber ja, von irgendwas muss der Mensch ja auch irgendwie leben. Das, was wir vorhin gesehen haben, diese Baumpflanzreihen, das sind sozusagen Versuche mit Pflanzen, die mit weniger Wasser auskommen, oder überhaupt einfach gucken, was hier noch so wächst, außer das, was man seit, weiß ich nicht, 200 Jahren angebaut hat.
Genau, also das sind eben schmale Baumstreifen, die gleichmäßig über die landwirtschaftliche Fläche verteilt sind. Und zwischen diesen schmalen Baumstreifen wird weiterhin Ackerbau betrieben. Diese Baumstreifen haben allerdings verschiedene Ökosystemleistungen. Das heißt, sie können eben auf die Windgeschwindigkeit auf dem Acker eingehen, indem sie die natürlich verringern. Das heißt, zwischen diesen Baumstreifen wird dann auch das Mikroklima entsprechend verändert. Das heißt, wenn da ein bisschen Feuchtigkeit ist, beispielsweise über Tau, kann dann der Boden oder die Pflanze länger das Wasser aufnehmen. Das ist so eine Sache. Die nächste Sache ist, dass du verschiedene Bäume hast, die auch den Grundwasserpegel anheben können. Was natürlich hier gerade in der Region sehr interessant ist. Wiederum hast du dort über diese Baumstreifen halt langfristig einen höheren Humusaufbau. Das heißt, du kreierst im Grunde genommen auch, ich sag mal, sowas wie Wasserstopper. Das heißt, du kannst jetzt wenn du einen Ackerschlag hast, der irgendwie ein besonderes Gefälle hast, kannst du dort diese Baumstreifen auch nicht gegen die Hauptwindrichtung, sondern, ich sag mal, mit den Höhenlinien pflanzen. Das heißt, dann sind diese Streifen auf einmal eine Möglichkeit, das Wasser halt auch wirklich auf der Fläche zu halten, beziehungsweise auch perfekt in die Fläche zu verteilen, was wiederum natürlich ganz spannende Wirkung hat. Und dann hast du natürlich noch viele, ich sag mal, Biodiversitäts- und Habitatseffekte, die dort reinkommen. Und man hat sozusagen schon zeigen können, auch wissenschaftlich versucht, dass wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche mit eben schmalen Baumstreifen bepflanzt wird, zwischen 5 bis 10% der Ertrag auf der dann reduzierten Landnutzfläche trotzdem erhalten, wenn nicht sogar gesteigert werden kann, aufgrund der Ökosystemleise, nur dieser Baumreihen. Und da reden wir noch nicht über das Erdpotenzial von solchen Baumreihen. Und das heißt, das haben wir im ersten Schritt damals gemacht, 2019, und seitdem haben wir gesagt, okay, wenn das dann eh schon so ist, warum nicht nur noch ein paar Schritte weitergehen und sagen, dann kann ich dort doch eigentlich auch in diese Baumreihen Dinge pflanzen, die ich später mal ernten kann. Das heißt, wir haben jetzt eben begonnen, vor auch mittlerweile einigen Jahren, dann extrem auf die ganze Fragestellung zu gehen, welche Sorten, welche Arten können denn dort langfristig dann auch funktionieren. Das heißt, wir haben über 60 verschiedene Obstsorten und Arten, über 30 Beerenarten, über 30 Nussarten. Und das versuchen wir eben in verschiedenen wissenschaftlichen Begleitungen eben festzustellen, was die für Potenziale eigentlich in dem Standort haben. Also wie können die wachsen und wie können die sich entwickeln und welchen Ertrag kann man leisten, wie kann man die mechanisiert dann später auch ernten. Und das versuchen wir halt in sehr, sehr komplexen Agroforststreifen eben zu tun. Das heißt, wir pflanzen dort nicht nur eine Art, sondern wir pflanzen halt 8 oder noch mehr unterschiedliche Komponenten zusammen und das auf 4 Ebenen. Das heißt, es gibt eine untere Schicht, das sind oft Baumsamen, ne, die dann eben anfangen zu keimen und die erste Bodenschicht mit ihren Blättern sozusagen kühlen. Und dann gibt es eine Mittelschicht, wo beispielsweise irgendwelche Obstarten wachsen und dann gibt es eine Oberschicht, wo nochmal wieder eine andere Obstart wächst und dann die Überschicht. Das sind dann oft schnell wachsende Baumarten, Pionierbaumarten, die halt schnell hochwachsen und die immer wieder geschnitten werden. Und in diesem System ist eben das System zur Hälfte für das System gedacht und nur die andere Hälfte für die Lebensmittelernte. Das heißt, wir versuchen eigentlich über diese sehr diversen Baumstreifen intakte Ökosysteme zu erschaffen, die dann darum wieder autark werden. Das heißt, die brauchen, wenn es gut läuft, kein Wasser und kein Dünger und keine Nährstoffe und gar nichts, weil sie halt schon so konzipiert sind, wie die Natur im Grunde genommen natürlicherweise funktionieren würde, weil diese unterschiedlichen Arten wiederum symbiotische Wechselwirkungen, also symbiotische Wechselbeziehungen miteinander haben, ob das dann Nährstoffe, Pilze, Hormone, Pheromone, Beschattung, wie auch immer ist. Aber so versuchen wir das eben zu tun. Und das haben wir mittlerweile auf über 50 Hektar mit 5 verschiedenen Systemen, mit eben unterschiedlichsten wissenschaftlichen Fragestellungen. Aber da gibt es ein ganz unglaubliches Potenzial. Und unser Ziel ist im Grunde genommen, all diese Dinge dann später auch miteinander zu vereinen. Also stellen Sie sich so einen großen Ackerschlag vor, der eben dann in gewissen Abständen von solchen Baumstreifen durchzogen ist. Und klassischerweise haben wir dort eine Winterkultur, weiß ich nicht, Dinkel. Unter diesem Dinkel haben wir diese Untersaat kultiviert, den wir vorhin schon mal kurz besprochen hatten. Und dann erntest du eben im Winter oder im Sommer erntest du den Dinkel. Dann kommen die Kühe auf die Fläche, die wiederum durch den Schatten der Bäume irgendwie einen gewissen Schutz haben, ein bisschen dort sozusagen die Nähe zu den Bäumen genießen können. Äsen diese Untersaat, sorgen dafür wieder für eine erhöhte Photosynthese und eine schnellere Wiederaufwachsgeschwindigkeit der Gräser. Düngen gleichzeitig natürlich die Fläche. Und im Herbst können wir dann, oder je nachdem, welche Arten dort natürlich stehen, können wir dann dort Obst, Beeren oder Nüsse nochmal ernten. Also das heißt dann, mehrere Ernten auf die gleiche Fläche im gleichen Jahr zu bringen. Und da merken Sie schon, wie enorm hoch dann die Komplexität dieser Systeme wird. Aber da müssen wir doch ganz wirklich sagen, wir haben doch alle technologischen Möglichkeiten, wir haben alle Datenpunkte, wir wissen doch heutzutage so gut wie alles. Dann müssen wir es eben auf die Landwirtschaft und eine so extrem an der Natur orientierten, hochkomplexen Landwirtschaft ausrichten, weil wenn wir das täten, hätten wir natürlich auf einmal ganz große Mittel, um über Software, über Mechanisierung auch skaliert solche Systeme in die Fläche zu bringen. Aber auch das wird nur funktionieren, wenn wir eben in der Lage sind, solche Systeme datenbasiert als Deckungsbeitragsrechnung beispielhaft halt durchkalkulieren zu können. Das können wir heute nicht, denn es gibt bis jetzt keine Daten dazu. Nicht? Niemand kann dir sagen, welchen Deckungsbeitrag du mit einem pflaumenbasierten Agroforstsystem irgendwie hast. Ne? Und das ist genau die Lücke an Informationen, die wir eigentlich mit unserer Stiftung schließen wollen. Okay. Und Gott sei Dank muss man sagen, ist in der Wissenschaft mittlerweile ist total angekommen und die sind wahnsinnig engagiert. Und es gibt eben auch viele, viele Initiativen und landwirtschaftliche Betriebe, die das eben mittlerweile in Deutschland auch machen wie wir.
Okay, also das meinte ich vorhin mit Pionier, also das war jetzt aber schon ganz davor, aber die Pionierleistung hier halt, also ich weiß nicht, gibt es noch so, also haben Sie Kollegen und Kolleginnen in Deutschland, mit denen Sie da zusammenarbeiten als Landwirt oder ist es dann eher eine wirtschaftliche Begleitung?
Klar, also es gibt natürlich, das Wissen ist im Grunde genommen also erstmal uraltes Wissen und auch irgendwie alles so indigenes Wissen, man hat das früher nie anders gemacht. Und es gibt natürlich die verschiedensten Vordenker und Vordenkerinnen auf der ganzen Welt, die uns natürlich auch irgendwie inspiriert haben, als wir damals angefangen haben. Ja, und mittlerweile gibt es auf jeden Fall ganz viele Initiativen, die hier in die gleiche Richtung denken und dort irgendwie Dinge anfangen umzusetzen. Also das ist da passiert wahnsinnig viel, ja.
Das stimmt ja hoffnungsfroh. Für mich hört sich trotzdem auch kompliziert an. Ich denke, man braucht dann eben, egal ob jetzt verschüttet ist oder nicht, auf jeden Fall Wissen, sonst wird es schwierig wahrscheinlich. und man muss das Rad jedes Mal wieder neu erfinden, aber das könnte man ja auch, also könnte man ja auch entsprechend lehren oder also zugänglich machen. Das, daran sollte es ja eigentlich nicht scheitern. Ich denke mal, weil Sie früher im Bankwesen tätig waren, haben Sie vermutlich auch weniger Schwierigkeiten gehabt, solche Sachen zu beantragen, durchzukriegen, sich das zu überlegen, zu kalkulieren. Sie haben ja Agrar-Startups beraten, wenn ich das richtig gesehen habe.
Nee.
Aber als normal Landwirt, ist es möglich, sowas auch aufzuziehen? Oder?
Also ich habe keine Anträge, also alle Anträge, die ich geschrieben habe, die wurden immer abgelehnt, weil alle gesagt haben, das okay. ist ja keine Innovation, wenn das mit Kühen und Tieren zu tun hat.
Ich
dann gesagt habe, das ist halt systemische Innovation. Mhm. Aber aktuell ist es noch so, dass wenn nicht irgendwo eine Drohne rumschwebt, dann wird das nicht als innovativ erachtet. Mittlerweile benutzen wir es tatsächlich auch Drohnen, um die Daten auszuwerten, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe halt einfach, als ich damals übernommen habe, schon früh gemerkt, dass wir halt wirklich ganz grundlegend an unserem Landnutzungssystem was verändern müssen. Also heute gibt es natürlich viele Symptome und auf die Symptome kann man irgendwie eingehen. Ja, die Dürre ist ja im Grunde genommen auch ein Symptom, wenn man so möchte. Ich wusste damals schon, dass ich halt auch nicht mehr der beste Landwirt der Welt werde, sondern halt, ne, ich habe eine ganz andere Ausbildung und einen ganz anderen Hintergrund. Und deswegen war mir immer klar, dass es viel wichtiger sein wird, also erstmal das Landnutzungssystem eben zu verändern als systemische, ich sag mal, Philosophie, aber eben dann auch die Menschen zu finden, die das halt an Fachwissen halt umsetzen können und mitbringen können. Und ich bin eigentlich dann eher so der, ich sag mal, geschäftsführende Hausmeister.
Du warst auch Manager.
Ja.
Oder?
Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber im Grunde genommen ist es einfach extrem anspruchsvoll und ich habe halt natürlich auch viele Jahre einfach Risiken auf mich genommen, dass wenn ich das heute nochmal machen müsste, ich wahrscheinlich mich dagegen entschieden hätte. Also da habe ich einfach Glück gehabt, dass ich irgendwie zur richtigen Zeit die richtigen Wagnisse auf mich genommen hätte, aber das hätte auch einfach immer gut schief gehen können, wenn damals nicht unsere ersten Partner mit Follow Food tatsächlich direkt da gewesen wären, uns unterstützt hätten, wenn wir nicht den Preis von Ecova gewonnen hätten, wenn ich auch unsere großartigen Ämter nicht dazu überreden hätte können, mit uns ein Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmenprojekt zu machen. Wenn wir nicht die Stiftung hätten aufbauen können, dann wäre das auch alles zu Ende geworden. Dann wären wir hier wieder wahrscheinlich irgendwie 12 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und keiner würde herkommen. Und ich hätte zwar ein paar schöne Agroforce-Systeme, aber der Schiff wäre nach hinten losgegangen. Und wir wissen ja ehrlicherweise, das, was wir hier machen, machen wir ja auch, weil wir das Gefühl haben, dass es eben gemacht werden muss. Mittlerweile verstehen das halt sehr, sehr viele Leute. Wir haben über 2000 Besucher und Besucherinnen. Aber wir haben selber natürlich, wie gesagt, wir haben keine Lösung. Wir fragen uns halt viele Fragen, aber aufgrund einfach der Sorgen, die ich halt hier jahrelang mit mir rumgeschleppt habe. Und auch da muss ich wieder sagen, ist es halt schon Hoffnung, dass erstmal die Ämter schon einfach unglaublich uns zur Seite stehen und uns unterstützen, cool. dass die Ministerien, insbesondere auch die Mitarbeiter in den Ministerien und die Mitarbeiterinnen total verstanden haben, in welche Richtung es eigentlich weitergehen muss und auch, dass die Wissenschaft halt mittlerweile sagt, ja klar, das ist eigentlich ein Riesenteil des Weges. Das heißt, das, was wir jetzt so im Kleinen so irgendwie angefangen hat, wird, glaube ich, immer mehr auch jetzt institutionalisiert und wenn wir auch der Politik dann datenbasiert zeigen können, dass dieses Thema Integrieren von natürlichen Instrumenten in die Landnutzung, sprich das Integrieren von Tieren, von Agroforce, Kompostierung, also Nature-Based Solutions, dass das eben nicht getrieben ist von Idealismus, sondern dass das getrieben ist, weil da tatsächlich potenziell viel profitablere Landnutzungsmodelle hinterstehen können, wo du mehr Geld verdienen kannst und trotzdem den Boden aufbaust und trotzdem die Biodiversität aufbaust.
Was halten Sie von In-vitro-Fleisch?
Gar nichts.
Warum?
Naja, ist ein bisschen überspitzt natürlich formuliert. Also ich glaube, ich bin natürlich schon insofern realistisch, dass ich glaube, dass es für eine immer unsicherere Zukunft einfach viele Lösungswege brauchen wird. Und ich bin jetzt auch nicht ich habe mich jetzt mit dem Thema auch nicht so lange auseinandergesetzt, wie über das Thema, wo ich mich wohlfühle, sozusagen zu sprechen. Sprich irgendwie Landwirtschaft. Was mich dabei emotionalisiert, stört, ist einfach, dass dort Milliarden über Milliarden reingepumpt werden, dass eine unglaubliche Aufmerksamkeit aufgelegt wird und viele, viele unheimlich begabte Menschen und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und die Politik dann auch dort drauf springt. Und in Wirklichkeit haben wir eigentlich alle Lösungen. Die Natur hat alle Lösungen bereits parat, wenn dieses Geld, diese Aufmerksamkeit, das Herzblut, das dort investiert wird, eben darauf geleitet werden würde, wie wir diese unglaublich wertvolle, millimeterdicke Schicht, die den Planeten umzieht, sprich den Boden, wie wir den wieder aufbauen können, wie wir den wieder regenerieren können, wie wir dort wieder das Leben eigentlich zurückbringen, dann bräuchten wir den ganzen anderen Kram nicht. Das heißt, ja, das ist für mich einfach traurig zu sehen, wie dort der Fokus eigentlich von dem wirklich Wichtigen abweicht und in irgendeine, ich sag mal, synthetische, technologisierte, kommerzialisierte Marketing-Idee reingesteckt wird, wo einfach dann aber auch für meinen Dafürhalten viele, die dem in Anführungsstrichen gedankenlos hinterherrennen, manchmal vielleicht auch nicht in der Lage oder willens sind, das sozusagen noch ein, zwei Schritte weiter zu verfolgen in einfach der ich sag mal differenzierten Informations Ausgeglichenheit, was so viel heißen soll wie die Gesellschafter, die Investoren, viele bis ein Großteil dieser Initiativen sind natürlich im Grunde genommen genau die gleichen, die uns in das aktuell schwierige Landnutzungs- und Ernährungssystem gebracht haben. Und ich habe selber im Venture Capital Geschäft, dort investierst du in ein Startup, weil du dir davon, weil du erhoffst, dass zu einem 50-fachen wie auch immer, Multiple wieder zu verkaufen. Das heißt, das ist natürlich rein ökonomisch getrieben. Und dann auch zu sehen, einfach welche Verstrickung es natürlich auch gibt mit verschiedenen philanthropischen Ansätzen von Menschen, die auch extrem viel Einfluss haben. Und dann sich auch emotionalisiert der Kuh zu bedienen, die wirklich überhaupt gar nichts dafür kann. Ganz im Gegenteil. Das finde ich einfach schade, aber das steht halt irgendwie auch so ein bisschen natürlich für unsere Welt, wo wir ganz schnell sind mit einer Meinung, aber wenig bereit sind, das entweder an der Theke dann auch entsprechend mit der Kreditkarte, wie auch immer, zu bestätigen, beziehungsweise stark sind mit Twitter auf der Meinung, aber dann auch noch nicht so ernst nehmen, wenn es um uns selbst geht. Naja, also ich bin, wie Sie merken, kein ganz großer Fan davon. Ich glaube, wie gesagt, es wird viele, viele Lösungen geben. Vielleicht sind Teile davon auch Teil der Lösung. Ich finde es halt einfach immer nur schade, weil wir haben scheinbar so wahnsinnig die Verbindung zur Natur verloren. Dabei ist die Natur das, worauf wir uns eigentlich überhaupt unterstützen können. Und die Natur ist irgendwie das, was uns irgendwie auch die Möglichkeit gibt, irgendwie noch, ich sag mal, mit Vorfreude und Lebensfreude in die Zukunft zu gucken. Insbesondere wenn es um die nachfolgende Generation geht. Und von daher.
Ja, das ist ja genau das Argument von denen, die sagen, In-vitro-Fleisch wäre eine Lösung, weil Tiere zu essen ist ethisch nicht mehr, also geht nicht, ist unethisch. Und irgendwas muss die Bevölkerung ja sozusagen ernährt werden, die steigende. Insofern wäre das der Weg.
Ja, das ist natürlich irgendwie, also ob jetzt Tiere essen ethisch oder nicht, das ist natürlich eine Diskussion, die kann und muss jeder für sich selber irgendwie entscheiden. Deswegen in vitro, also deswegen künstliches Fleisch zu erzeugen, also ich sage, dann sollen doch die Menschen einfach mehr Obst und mehr Nüsse und sonst was essen. Ich meine, die landwirtschaftliche Nutzfläche weltweit ist, glaube ich, zwischen 3-4% für Obst. Und also ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber so ungefähr, ja, was ist denn das Problem? Bau doch in deinem Garten irgendwie Salat an und noch ein bisschen andere Sachen. Ja? Die Leute, wenn sie einen Garten haben, machen irgendwie einen Steingarten, damit sie wenig pflegen müssen. So. Also, und dann ist In-vitro-Fleisch der richtige Weg. Also das kann ich wirklich überhaupt gar nicht nachvollziehen in der Argumentation und in der Philosophie. Und natürlich muss jeder und jede für sich selber entscheiden, wie ist das mit einem Tier und dass das ein Tier das Leben irgendwie sozusagen genommen wird. Aber hier müssen wir irgendwie fairerweise auch sagen, ich meine, ich bin damit groß geworden, ich habe immer Tiere irgendwie getötet, als Jäger, als Kind auf dem Land, ganz normal für mich, irgendwie Tiere zu fangen und irgendwie das Fleisch zu essen. Nur gleichzeitig, obwohl ich unsere eigenen Tiere auch töte, selber töte, ich kann halt auch ganz schwer nur vermitteln, häufig habe ich das Gefühl zumindest, wie sehr wir die Tiere lieben. Die Tiere sind auch in der Rangfolge in meiner Familie. Da kommt erst die Tiere und dann kommt irgendwann meine Tochter. Vielleicht kommt noch der Hund vor der Tochter, je nachdem. Und dann kommt irgendwann meine Freundin. Das heißt, ich tue jeden Tag, jede Minute alles dafür, dass diesen Tieren so gut geht, wie es nur irgendwie gehen kann. Und dazu gehört aber auch, sie am Ende zu schießen. Das halt möglichst würdevoll, dass sie eben auch keine Angst haben, keine Panik haben, unter ihren Kollegen und Kolleginnen sind, ruhig sind und sich eigentlich des Tages sozusagen freuen. Und wenn ich mir unsere Tiere so anschaue, dann muss ich sagen, leben die, das ist ein komischer Vergleich, aber die leben ein Leben, da gibt es kaum Menschen, die dieses Leben haben. Ne? Also das heißt, die Tiere kommen hier auf die Weide, die haben ihr ganzes Leben, haben die eine wesens- und artgerechte Haltung, sind draußen, können dort alles machen, im Grunde genommen, was sie wollen. Die haben ihre Mutter da, die haben ihre Schwester da, können sich wirklich in allen möglichen Weisen entfalten, haben immer geile Sachen zu essen und zu trinken und irgendwann werden sie eben mit anderen sozusagen genau da, wo sie jeden Tag halt, im Grunde genommen, gut, nicht jeden Tag, aber genau da, wo sie halt gerade grasen, ein bisschen zur Seite gestellt, ohne dass sie irgendwelche Stress haben und dann wird denen in den Kopf geschossen und die sterben in der Sekunde, wo der Schuss, die hören auch nicht mehr den Schuss und so ein Leben führen keine Menschen mehr heutzutage. Ja, und dann diese Wertschätzung auch für das Produkt, das eine unglaubliche Qualität hat, diesem Tier auch zurückzubringen, das finde ich absolut ethisch vertretbar. Ich sehe es eigentlich fast mehr als das. Ich sehe es eigentlich auch als einen Dank für diese Kuh, die all das für uns überhaupt gemacht hat. Also ohne die Kuh könnten wir eben, da haben wir ja gerade darüber gesprochen, könnten wir ja gar nicht so leben, wie wir leben. Und deswegen ist es halt für mich so, dass es eigentlich, ich bin halt, ich liebe Kühe und gleichzeitig töte ich Kühe und ich liebe auch das Fleisch und
also mir scheint irgendwie so nach all dieser ganzen, nach unserer ganzen Recherche und so weiter und mit vielen Leuten gesprochen, egal ob ich das jetzt Massentierhaltung nenne oder nicht und ob einem das als Wort gefällt oder nicht, da läuft wirklich einfach massiv was schief und der Ausweg ist irgendwie nicht präsent. Für viele Leute, glaube ich, insbesondere Städter, sage ich jetzt mal einfach so, ist der Ausweg einfach, okay, dann verzichten wir eben auf die Fleischindustrie und dann wäre es besser. Und dass das irgendwie nicht so aufgeht, das ist, glaube ich, also das ist wirklich auch, glaube ich, unsere Aufgabe, das jetzt auch irgendwie deutlich zu machen, weil es tatsächlich nicht so deutlich irgendwie wirklich gesagt wird auch oder verstanden wird. Also jeder würde jetzt auch sagen, ja toll, wenn die Rinder ihnen so viel Freude machen, dann werden sie zum Dank auch noch geschossen. Also das ist so, ne?
Ja, ich glaube, sowas würde da, glaube ich, wenige Leute sagen, aber, also ich meine...
Und es läuft eben auch einfach eine ganze Menge schief, also das hatten wir ja auch schon gesagt, ne? So, man, es hat zwar Gründe, aber so kann es ja nicht weitergehen, also in der Landwirtschaft.
Naja, aber ich finde die Argumentation in der Form finde ich nicht so ganz nachvollziehbar, also... Klar laufen aktuell in der Landwirtschaft und in der Art und Weise, wie wir Landnutzung betreiben, tausende von Sachen falsch. Aber das ist ja gar nicht nur auf die Landwirtschaft bezogen, ist auch schon gar nicht nur auf die Tierhaltung bezogen, ist auch natürlich auf viele andere Bereiche bezogen. Ne? Denken Sie darüber nach, wie die ganze Welt und die viele Firmen jetzt immer sagen, ja Gott, wir müssen jetzt überall Bäume pflanzen und lassen überall Bäume pflanzen. Wir brauchen keine Bäume, wir brauchen Ökosysteme. Ja. So, ne? Und die Ursache auch da liegt für mein Dafürhalten, und das war jetzt nicht irgendwie sozusagen irgendwie blöd klingen, aber genauso falsch es ist, einem gefühlten Verständnis heraus, dass irgendwas ganz falsch läuft in der Landwirtschaft, jetzt deswegen zu sagen, ich esse kein Fleisch mehr, weil es eigentlich dort keinen direkten kausalen Zusammenhang gibt und was die Alternative, die dann gegessen ist, eben genauso Teil des eigentlich falschen Systems und falsch des gleichen Problems ist, ist es eigentlich falsch zu sagen, oh Gott, ja, CO2-Ausgleich und alles negativ, jetzt pflanzen wir Bäume. Fakt ist, wir haben einfach diesen Bezug zur Natur einfach verloren, immer mehr und immer mehr. Und wir müssen eigentlich da wieder zurückkommen, zu sagen, okay, was heißt denn eigentlich Landnutzung und wie muss eigentlich Landnutzung funktionieren und wie muss ich mich eigentlich vielleicht auch darauf einlassen, beziehungsweise wie muss vielleicht auch eine Wirtschaft irgendwie und die Wirtschaftssysteme oder auch ein Bildungssystem eigentlich konzipiert werden, dass wir den Ansprüchen aus dem Ökosystem gerecht werden können, weil das müssen wir eigentlich, die Wirtschaft muss eigentlich der Natur und den Menschen dienen und heute ist es natürlich genau andersrum. Und wenn Menschen aus dem Gefühl heraus etwas versuchen zu tun, weil sie merken, oh, irgendwo läuft was nicht gut, ja, aber gerade dann muss ich doch so konsequent sein und mich wirklich damit inhaltlich beschäftigen, bis ich eine differenzierte Meinung dazu habe und sagen kann, okay, das und das sind gute Produkte, aus den und den Gründen, die sind vielleicht nicht so gut, manchmal gönne ich mir aber trotzdem und das will ich auf gar keinen Fall. Aber einfach zu sagen, oh Gott, da ist jetzt was falsch und deswegen mache ich jetzt nur noch das, das ist, glaube ich, überschaubar.
Okay. Ja, danke für das Gespräch.